Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Ich fange jetzt einfach mal ein bisschen nach oben ziehen. So. Ja, dann geht das ein bisschen besser.
Zentrum Anatomie, Universität zu Köln, Kursus der makroskopischen Anatomie, Tag 14.
Fingerbreit über der Klavier.
Das ist der Truncus terminalis. Terminalis, der geht nach unten. Herr Baum hat den Beispiel.
Herausnahme des Herzens. Entfernung des subepikardialen Fettgewebes und Präparation der Herzkranzgefäße am ganzen Herzen. Inspektion des leeren Herzbeutels, dann dessen Entfernung. Präparation der Leitungsbahnen des hinteren Mediastinums. Venae subclaviae, venae brachiocephalicae, venae cavae, truncus pulmonalis, arcus aortae, ligamentum arteriosum.
Vermächtnis für die Wissenschaft. Warum Menschen ihre Körper spenden. Eine Sendung von Katrin Baumhöfer.
Die Studierenden stehen an Metalltischen. 10 davon gibt es in diesem Saal, 4 weitere in einem Saal dahinter. Jeder von ihnen trägt einen weißen Kittel und blaue Gummihandschuhe. Auf dem Tisch ein Leichnam, dessen Haut größtenteils abpräpariert ist, auch im Gesicht. Die Augen sind geschlossen, alle Körperhaare abrasiert, Brustkorb und Bauchdecke geöffnet. Die Lunge fehlt. Man sieht Herzbeutel, Zwerchfell, darunter Leber und Darmschlingen. Bis zur Hüfte steckt der Körper in einer Plastikhülle, damit er nicht austrocknet. Mann oder Frau? Zu erkennen ist das so nicht. Diese Menschen sind Körperspender, haben sich also zu Lebzeiten dazu entschlossen, ihren Körper dem Universitätsklinikum zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung zu stellen und das in einer letztwilligen Verfügung festgelegt. In Köln, aber auch etwa an der Charité in Berlin, tun das pro Jahr etwa 100 Menschen. Seit dem Wegfall des Sterbegeldes im Jahr 2004 werden mit dieser Vereinbarung Kosten für die Bestattung fällig. Der Betrag variiert je nach Institut und liegt meist zwischen 1.000 und 1.400 Euro, zahlbar im Voraus nach der getroffenen Vereinbarung über die Körperspende. Martin Skahl, leitender Anatom der Universität zu Köln.
Eine Körperspende ist sozusagen ein Vermächtnis, wo Menschen ihren Körper der Wissenschaft, in dem Fall eben der Universität zu Köln, vermachen oder sie erklären in einem Schriftstück, dass sie nach ihrem Tod hier in die Anatomie kommen möchten und da der Forschung und Lehre dienen möchten.
Elvira Schorn hat sich bereits vor mehr als 20 Jahren dazu entschlossen und von Anfang an über ihre Entscheidung gesprochen.
Aber ich bin wirklich auf Kritik gestoßen. Also sie sagten, Alva, wie kannst du nur und warum? Ich habe gesagt, das ist eine Entscheidung, die muss jeder mit sich selber treffen. Ich möchte nach meinem Tod noch sagen können, du hast ein gutes Werk getan, du hast der Menschheit noch irgendwie geholfen. Das ist für mich eine innere Befriedigung, die mir persönlich auch gut tut. Und wie gesagt, ich sehe da auch kein Problem. Wenn ich die Augen zu habe, habe ich sie zu.
Auch Eva Lange ist Körperspenderin. Sie, ihr Mann Bernhard und ihre Tochter Sabine sind zum Campus der Charité gekommen. Sie alle haben die Verfügung zur Körperspende unterschrieben.
Weil ich finde, dass die Studenten die Möglichkeit haben müssen, tatsächlich an einem Objekt auszuprobieren, wo die Organe liegen beispielsweise oder wenn ein Organ entfernt werden muss, wie man das Messer ansetzt, was man machen kann. Und das kann man eigentlich nur, wenn man einen Körper zur Verfügung hat, den man sozusagen auseinandernehmen kann und daran arbeiten und studieren kann.
Sabine Lange hat eine konkrete Vorstellung.
Mein Wunsch wäre, dass es der Sportmedizin dient. Ich bin ehemalige Tänzerin und würde mich sehr freuen, wenn man aus orthopädischen Erkenntnissen heraus den nächsten Generationen von Sportlern und Tänzern vielleicht Dinge ermöglichen kann, wie sie besser trainieren können, schonender mit ihrem Körper auch trainieren können, weil man eben sieht, aha, da ist dies und das abgenutzt und das sieht aber gar nicht mehr gut aus. Das wäre ein persönlicher Wunsch von mir.
Haben Sie eine Vorliebe?
Na, ich würde mich überraschen lassen. Nein, ich denke, aus medizinischer Sicht werden die Leute schon das machen, was sie brauchen. Und also Vorstellungen in der Richtung habe ich überhaupt nicht.
Kein Körper ist wie der andere, sagt Martina Plaschke, Leiterin des Instituts für Körperspendewesen an der Charité.
Natürlich hat jeder Mensch im Prinzip die gleichen Organe, aber sie sehen anders aus, sie liegen ein bisschen anders, die Gefäße verlaufen anders, die Nerven zweigen sich minimal anders auf. Dieses räumliche Anschauungs- und auch dieses Anfassen, etwas begreifen, etwas verstehen, das hat auch was mit Anfassen zu tun. Und da ist der Präparierkurs unentbehrlich.
Ist das hier der Sinus obliquus?
Ich weiß ja nicht,
das
wo du gerade
hinkommst. Das kann gut sein, der ist da hinten, ja. Weil da kommt man ja nur dran, wenn man schon was frei lernt.
Der Obliquus ist hinter den Venen. Hinter den,
ja, passt ja. Hier ist die Vena cava superior.
Und dann, sie ist voll dünn. Also ich hätte mich
nicht pass auf den Finger auf.
Ja, der ist, ich sehe das. Der ist gut.
Der Körper blutet nicht. Er wurde für die studentische Ausbildung in Formalin und Alkohol konserviert. Diese Behandlung verändert das Aussehen des Körpers. Er sieht jetzt etwas gelblich-bräunlich aus. Außerdem hat die Fixierung das Gewebe verfestigt. Falten sind verschwunden. Und er ist kalt. Zwischen dem Tod des Körperspenders und der Arbeit am Präpariertisch liegen oft mehr als 2 Jahre. Am ersten Tag des Kurses ist der Leichnam äußerlich unversehrt. Ein schwieriger Moment für viele angehende Medizinerinnen und Mediziner, bevor es dann losgeht.
Der erste Tag, wo die Leiche abgedeckt wird, das ist ein bisschen befremdlich auf jeden Fall gewesen. Ich glaube, für alle, da waren auch alle noch relativ scheu.
Ich fand auch, der schwerste Schritt war wirklich, die Haut zu entfernen. Also erstmal, weil es natürlich ganz am Anfang war. Und dann, weil das wirklich der Punkt ist, wo man halt, es ist ja dann der tote Mensch, den man dann da auch so anblickt.
Das ändert sich während der Arbeit, erzählt Martin Skahl.
Die Studenten sind meistens sehr gefasst und konzentriert und versuchen sich auch in dieses wissenschaftliche Denken da reinzufinden. Dann fordern wir die Studenten auch auf, erstmal den Leichnam so auf sich wirken zu lassen, um eben auch diesen Aspekt des Todes ein bisschen auch wahrzunehmen, der vielleicht bei vielen noch nicht so da war. Das ist auch ein wichtiger Punkt übrigens, dass diese Kurse nicht ersetzt werden können von einem virtuellen Körper zum Beispiel, weil ja die Konfrontation mit der Sterblichkeit ist für einen Arzt eine wichtige Erfahrung. Und das ist dann das erste Mal im Studium.
Die Medizinethikerin Annette Dufner von der Universität Bonn spricht von einer grenzüberschreitenden Erfahrung.
Es muss ein sehr einschneidendes Erlebnis sein, ja, mit einem menschlichen Leib ein so instrumentelles Verhältnis einzugehen. Das ist etwas, das im normalen Leben niemals passieren kann. Selbst wenn man mit dem Tode konfrontiert ist, man zerlegt keinen menschlichen Leib. Das gibt es nicht. Das ist ja im Grunde genommen die Übergriffigkeit schlechthin. Und die Studierenden machen das da in diesem Kurs und schauen in den Menschen hinein, in den leblosen Menschen. Blicken in das Innere eines anderen menschlichen Wesens.
Für Elvira Schorn ist der eigene Tod das Ereignis, das diese Übergriffigkeit relativiert.
Wenn ich die Augen zugemacht habe, denke ich ja nicht mehr. Ich meine, wenn man am Sterben ist, gehen einem wahrscheinlich diese Gedanken, was wird jetzt danach mit dir passieren? Aber im Nachhinein, sage ich mal ganz ehrlich, was soll das?
Auch Sabine und Bernhard Langer haben sich darüber Gedanken gemacht.
Die Menschen, die weggegangen sind, die leben ja an uns weiter. Wir vergessen sie nicht, wir erinnern uns an sie, sei es beim Strandspaziergang, sei es bei ganz alltäglichen Momenten. Das ist doch das, finde ich, wo eine Seele, wenn man es so sagen will, weiterlebt. In den Leuten, die an sie denken.
Ich bin der Meinung, dass es keine Seele mehr gibt, die da irgendwo hinschwebt. Das wären ja ein bisschen viel Seelen, die da schon im Laufe der Menschheit... Nee, das ist eine Sache, die eben durch die Kirche oder durch die Glaubensrichtung eben erzeugt wurde. Ich denke mal naturwissenschaftlich und die Geburt ist zum Anfang und der Tod ist zum Ende und damit ist die Sache auch erledigt für mich.
Die Medizinethikerin überrascht das nicht. Annette Dufner führt das darauf zurück, dass die Idee, Leib und Seele seien zwei verschiedene Instanzen, weit verbreitet sei.
Ja, die Sache, wenn ich tot bin, bin ich tot. Das legt nahe, dass hier jemand sich primär mit seinem Bewusstsein identifiziert, nicht mit seinem Leib. Und wenn das Bewusstseinslicht erloschen ist, dann ist auch das Ich zu Ende gegangen. Würde jetzt jemand sagen, ich möchte keine Körperspende machen, weil ich besorgt bin um meine Seele, würde mich das eher überraschen, weil dieser Dualismus eben überraschend erscheinen lassen würde, wenn jemand glaubt, dass die Fortexistenz der Seele an die Fortexistenz eines intakten Leibes geknüpft sein muss.
Das war nicht immer so, sagt der Religionswissenschaftler Michael von Brück, der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gelehrt und mehrfach über Sterben, Tod und Jenseits publiziert hat. Sowohl Christentum als auch Judentum und Islam gehen grundsätzlich davon aus, dass der Körper unversehrt bleiben soll. Der Gedanke dahinter: der Körper als eine Leihgabe Gottes, über den man nicht verfügen darf. Nach den Worten des Religionswissenschaftlers kann dieser Aspekt aber einem anderen untergeordnet werden, der höher eingestuft wird. Beispielsweise dem Schutz und der Erhaltung von Leben. Demnach wäre in liberalen Kreisen von Judentum, Islam und Christentum eine Körperspende zu vertreten, weil sie Medizinern die Voraussetzungen vermittelt, Leben zu erhalten und zu retten. Immer unter der Prämisse, dass ein kommerzielles Interesse ausgeschlossen ist. Allerdings kann keine der Religionen in Fragen der modernen Medizinethik auf Aussagen von Propheten oder Schriften zurückgreifen, sodass viele unterschiedliche Meinungen existieren, betont von Brück. In der Praxis ist es deshalb oft entscheidend, ob sich jemand eher einer liberalen oder einer konservativen Strömung seiner Religion zuordnet. Operationen, auch größerer Art, sind kein Hinderungsgrund für eine Körperspende. Die Krankengeschichte offenbart sich während der Präparation. Auch das ist Gegenstand der Ausbildung.
Oh. Ah ja.
Ah ja. Ist der Herzschritt noch da. Ah, das ist der Herz?
Ja. Krass.
Kannst du ihn durchschneiden?
In diesem Fall trägt der Körperspender einen Herzschrittmacher. Das Kabel macht während der Präparation Probleme.
Das kannst du aber gleich nicht im Skype, oder? Okay, anscheinend kannst du.
Klingt jetzt auf jeden Fall gleich hinüber.
Nee, kannst du nicht. Das funktioniert nicht, das zieht sich nur lang.
Okay, wir ziehen einfach ganz.
Versuch doch mal, ob den raus.
Wir haben doch die Schere, ne?
Ja,
die
Ausrüstung.
Ich habe eine Schere.
Ja!
Die Studierenden kennen Geschlecht und Alter des Leichnams, den sie präparieren. Der Rest bleibt anonym. Auch für den Dozenten, sagt Martin Skahl.
Selbst ich weiß die Namen nicht. Also ich könnte das natürlich erfragen, wie die Namen sind, aber ich möchte es auch gar nicht wissen, weil sie müssen schon, auch als Dozent natürlich, eine gewisse Distanz dann behalten. Um diese wissenschaftliche Distanz zu halten, ist es, glaube ich, gut, wenn man nicht weiß, wer es ist.
Und doch gibt es während der Präparation immer wieder Momente, in denen dieser wissenschaftliche Blickwinkel gebrochen wird.
Also irgendwie krass, dass man ein Herz in der Hand hält, was man einem Menschen geschlagen hat. Es kommt einem viel größer vor, als man sich das vorgestellt hat, also ich zumindest. Schon faszinierend.
Den Kurs abgelehnt hat deshalb noch keiner, sagen die Anatomen.
Also man denkt ja dann immer, die müssten jetzt alle. Es müsste allen schlecht werden und sie müssten umfallen. Also es, ab und zu sackt der Blutdruck mal ab bei einigen wenigen, aber das passiert also alle in 4 Semestern vielleicht einmal, dass einem wirklich übel wird. Aber das liegt dann meistens auch gar nicht so an dem Körperspender oder der Situation, sondern auch daran, vor lauter Angst, dass es ihnen schlecht wird, haben sie da nichts gegessen und getrunken, kommen da völlig exsikotisch auf den Präpariersaal, hypoglykämisch und dann ist schon da. Und dann noch diese Anspannung dazu und dann fallen sie da einfach um. Aber das ist, ja, das passiert einmal und dann ist aber auch gut.
Ich habe schon Gespräche geführt mit Studenten, die Schwierigkeiten hatten, wo ich dann eben auch versucht habe, sie davon zu überzeugen, dass es der Wille des Menschen ist, der da liegt, dass er von ihr seziert wird und auch, dass man ein bisschen Zeit braucht, sich daran zu gewöhnen, aber dass es halt für einen Arzt auch wichtig ist.
Grundsätzlich gilt, wer sich zu einer Körperspende entschließt, kann nicht gleichzeitig Organspender sein, erklärt Martina Plaschke von der Charité.
Also sie können Organspender sein, das hätte dann Priorität, aber wenn die Organspende aufgrund der Todesart gar nicht in Frage kommt, dann würden sie Körperspender sein. Wenn Organspende gemacht wird, kann keine Körperspende mehr erfolgen. Dann sind ja lebenswichtige Organe entnommen, die wir gerade leeren wollen.
Anders als bei Spendern von Organen gibt es genügend Körperspender. Die Universität Jena etwa schließt sogar aufgrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Bereitschaft, wie es auf der Internetseite heißt, seit 2007 keine neuen Vereinbarungen mehr ab. Unter den Körperspendern scheint ein Dilemma, Organspender oder Körperspender, nicht präsent. Sabine Lange ist von der Idee des Spendens grundsätzlich überzeugt.
Alles, was man irgendwie spenden kann, spende ich, bin Blutspenderin. Ich bin in der DKMS-Spenderdatei aufgenommen, ich bin Organspenderin und ja, jetzt auch Körperspenderin und würde das auch versuchen, den Leuten vorsichtig nahezulegen.
Eva Lange hat ihre Entscheidung mehr für die Körperspende als gegen eine Organspende getroffen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man demjenigen sagt, wenn er so sehr dagegen ist, er möchte gerne, wenn er mal krank wird, so gut behandelt werden und so gut operiert werden. Und das kann nur ein Arzt erlernen, wenn er Körper zur Verfügung hat, an denen er das üben kann.
In Köln gibt es Bedarf nicht nur für die Ausbildung der Studierenden, sondern auch für die Forschung und für Fortbildungen von Medizinerinnen und Medizinern, sagt Martin Skahl.
Die Klinik hat eine sehr große Nachfrage nach unseren Körperspendern. Und das ist nicht nur jetzt die Unfallchirurgie, mit denen wir hauptsächlich zusammenarbeiten. Wir arbeiten auch mit der HNO zum Beispiel zusammen. Die bieten auch Kurse an, zum Beispiel für Chirurgie der Ohrspeicheldrüse, für Chirurgie des Kehlkopfes, das sie bei uns machen mit unseren Körperspendern. Und auch von anderen Fächern, Neurochirurgie, Kinderklinik, Kinderchirurgie, jetzt gerade aktuell wieder ein wichtiges Thema, das wir gerade Neues etablieren. Die Nachfrage ist groß und wir sind sehr froh, dass wir auch genügend Körperspender haben in Köln.
Stirbt ein Körperspender, wird der Tod durch einen Arzt festgestellt und der Leichnam von einem Bestattungsunternehmen zusammen mit den erforderlichen Papieren abgeholt, in die jeweilige Anatomie gebracht und untersucht. Wichtig ist hier vor allem, ansteckende Infektionen wie Tuberkulose, Hepatitis und HIV auszuschließen. Ist der Körper für den Präparationskurs bestimmt, wird er konserviert. Sollen etwa Operationen geübt werden, wird er eingefroren. Einige Universitäten wie die Charité in Berlin, aber auch etwa diejenigen in Freiburg und Rostock haben eine Altersgrenze für eine Registrierung als Körperspender eingeführt. Sie liegt bei 50 Jahren oder darüber. Der Körperspender kann seine Entscheidung jederzeit widerrufen, ohne dafür Gründe zu nennen. Das passiert den Angaben zufolge eher selten. In Köln etwa liegt diese Zahl im einstelligen Bereich. Familie Langer ist überzeugt, für sich die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Wenn wir das hier so machen, wie wir das jetzt hier vereinbart haben, dann möchte ich, dass am Tag, wo der Tod eintritt, wird man sich verabschieden können. Und die anderen Familienangehörigen haben über meinen Körper kein Mitspracherecht. An dem Tag, an dem derjenige verstorben ist, kann man sich verabschieden, die Familie zusammennehmen, das erklären und dann ist die Sache erledigt.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich akzeptiere sofort, wenn jemand sagt, aus Glaubensgründen, ich möchte das nicht, ich mag das nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde, man sollte sich da einfach gegenseitig akzeptieren. Jeder hat dazu eine andere Einstellung.
Nach Abschluss des Präparationskurses wird der Körper eingeäschert. Die Möglichkeit einer individuellen Bestattung bleibt häufig bestehen. Zuvor wird an den Universitäten der Körperspender gedacht. In Berlin ist diese Feier weltlich. In Köln hat Skahl einen ökumenischen Gottesdienst eingeführt.
Das ist sozusagen dann der Abschluss. Und dann ist der Mensch kein Präparat mehr, sondern ist wieder jemand, der verstorben ist und der jetzt bestattet wird. Gerade wenn es um den Tod geht, ist ja die Reflexion eines Jenseitsgedankens manchmal hilfreich. Und das ist damit vielleicht besser möglich als mit einem rein weltlichen Gedenken.
Für die Studierenden, sagt er, sei der Präparationskurs prägend, über ihre berufliche Laufbahn hinaus. Mit Blick auf die Möglichkeit, etwa virtuelle Modelle zu verwenden, vermutet auch Medizinethikerin Annette Dufner eine weiterreichende Bedeutung.
Da kann man schon auch die Frage aufwerfen, ob nicht eine der Funktionen dieses Kurses darin besteht, die Studierenden dazu zu bringen, Teile der Medizingeschichte selbst noch einmal zu durchleben. Und das würde dem Kurs dann teilweise den Charakter eines Initiationsritus verleihen. Vielleicht zu kurz gegriffen, das als bloße Lehrveranstaltung aufzufassen.
Der Charakter der Grenzüberschreitung bleibt dabei erhalten. Für die Anatomen in Köln und Berlin, Martin Skahl und Martina Plaschke, wird er zum entscheidenden Aspekt, wenn es um die Frage geht, ob sie sich selbst zu einer Körperspende entschließen würden.
Ja, die Frage muss man sich, glaube ich, schon stellen, wenn man damit arbeitet, aber ich würde es nicht machen. Wenn ich jetzt hier in Köln mich spenden würde, würden mich ja die Kollegen und Mitarbeiter da erkennen und das würde ich nicht wollen. Da ist die Anonymität nicht mehr gegeben und es ist natürlich auch an anderen Instituten so, dass mich zumindest die professoralen Kollegen da in der Regel kennen würden. Und das wäre für mich ein zu großer Eingriff in die Intimsphäre.
Ich schließe es für mich aus. Ich war nie im Zweifel, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern eigentlich war ich immer dagegen, dass ich das selbst mache. Wahrscheinlich, weil man da auch zu sehr damit befasst ist und das nicht so unbedingt gerne möchte, dass man dann auch hier im Präpariersaal liegt. Ich will vor allen Dingen auch nicht Feuer bestattet werden, sondern richtig eine Sargbeisetzung. Und das geht bei Körperspende nicht.
Sie hörten Vermächtnis für die Wissenschaft, warum Menschen ihre Körper spenden. Eine Sendung von Katrin Baumhöfer. Es sprach die Autorin. Ton und Technik Roman Weingart. Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2020.